Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Willkommen zur nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Diesmal beginnen wir mit dem 7. Kapitel des Buches Jesaja. Dieses Kapitel ist zum einen eine Beschreibung geschichtlicher Ereignisse und von Gottes Handeln inmitten von ihnen. Zum anderen lernen wir Judas König Ahas etwas näher kennen, der von Jesaja zum Glauben gerufen wird. Im 7. Kapitel des Jesaja-Buches werden einige Themen und Ereignisse angesprochen, bei denen sich nicht sofort ein Zusammenhang erkennen lässt. Deshalb hier zunächst ein kurzer Überblick. In den Versen 1 und 2 ist vom Bürgerkrieg die Rede zwischen dem Südreich Juda und dem Nordreich Israel, wobei Aram, der Nachbar aus dem Nordosten, mit Israel verbündet ist. In Juda kommt es deshalb dazu, dass dem ganzen Volk Angst und Bange wird. Die Verse 3 bis 9 erzählen von der Wasserleitung des oberen Teiches, wo Jesaja und sein Sohn Shear-Jashub sich mit Ahas, dem König von Juda, treffen, um ihm ein ermutigendes Wort vom Herrn zu übermitteln. Die Verse 10 bis 16 reden von der Bestätigung durch das Zeichen der jungfräulichen Geburt im Hause Davids, als Ahas sich weigert, ein Zeichen zu fordern. Und schließlich die Verse 17 bis 25. Sie prophezeien die baldige Invasion des Königreiches Juda durch Assyrien, was als ein Strafurteil vorhergesehen wird. Ich beginne mit Vers 1. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, des Königs von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 16, Vers 2 lesen wir, 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, wie sein Vater David. Die Prophezeiung in Kapitel 7 unseres Bibeltextes folgt auf den Ruf und den Auftrag an Jesaja, den er in Kapitel 6 zum Zeitpunkt des Todes von König Usia erhalten hatte. Jotham, Usias Sohn, war sein Thronfolger und er regierte 16 Jahre lang. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 15, ab Vers 32 wird uns erzählt, im zweiten Jahr Pekachs, des Sohnes Remalias, des Königs von Israel, wurde Jotham König, der Sohn Usias, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha, eine Tochter Zadoks, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte. Jotham war also ein guter König, genauso wie sein Vater Usia. Ahas, der Sohn von Jotham, übernimmt bei dessen Tod den Thron und folgt leider nicht in den Fußstapfen seines Vaters und Großvaters. Ahas wird 16 Jahre lang regieren und wahrhaftig ein sehr schlechter König sein. Während seiner Regierungszeit wird es zum Bürgerkrieg kommen und das Volk wird immens leiden müssen. Falls Sie wissen wollen, wie schlimm es genau um Juda stand, können Sie es im zweiten Königebuch, Kapitel 16, ab Vers 3 nachlesen. Denn er, Ahas, wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Ahas ist ein ganz übler Kerl, und hier haben wir es schriftlich. Er hat Angst, weil sich das Königreich Israel im Norden mit Aram verbündet hat und sie sein Reich im Visier haben. Obwohl ihre Bemühungen zu Anfang nicht gerade von Erfolg gekrönt sind, hat Ahas doch allen Grund zu glauben, dass sie letzten Endes die Überhand gewinnen werden. Wir lesen weiter in Vers 2. Da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volks, wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Ahas kann für sein Reich, geschweige denn für sich selbst, den Segen Gottes nicht erwarten. Deshalb versetzt das Bündnis zwischen Rezin, dem König von Aram, und Pekach, dem König von Israel, ihn und sein Volk in Schrecken. Zuvor hatten sowohl Aram als auch Israel versucht, Juda einzunehmen. Alleine schafften sie es aber nicht, doch zusammen können sie Jerusalem garantiert erobern. So meint zumindest Ahas. Obwohl Ahas ein gottloser König ist, ist Gott noch nicht bereit, das Volk von Juda in die Gefangenschaft führen zu lassen. Was darauf folgt, ist Geschichte. Die Menschen von Juda werden nicht zu Gefangenen des Nordreiches, aber viele Jahre später werden sie in die babylonische Gefangenschaft geraten. Weil Gott noch nicht bereit ist, das Königreich Juda in die Gefangenschaft auszuliefern, will er dem König Mut zusprechen, damit er kein unweises und überstürztes Bündnis mit Ägypten eingeht. Somit erteilt Gott Jesaja den Auftrag, sich mit Ahas zu treffen. Vers 3. Aber der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinaus Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers. In diesem Vers gibt es mehrere Dinge, auf die wir achten sollten. Erstens soll Jesaja Ahas am Ende der Wasserleitung des oberen Teichs treffen. Der Ort dieses Treffens zwischen Prophet und König hat eine tiefere Bedeutung. Aus dieser Leitung strömt lebenspendendes Wasser ins durstige Jerusalem. Hier kann das Volk seinen Durst stillen. Mit einer wassergefüllten Rohrleitung an sich kann man nicht viel anfangen. Irgendwo muss ein Wasserauslass oder ein Wasserhahn angebracht sein. Und man muss an den Ort gehen, wo das Wasser aus der Leitung kommt. Diese Wasserleitung steht symbolisch für die Tatsache, dass sie keinen Segen aus dem Haus Davids erwarten können, bis sie ans Ende der Rohrleitung gehen, wo das Wasser des Lebens austritt. Und damit ist der Herr Jesus Christus gemeint. Er kam aus dem Hause Davids, um uns das Wasser des Lebens zu bringen. Jesaja soll den König am oberen Teich treffen. Das hebräische Wort für Teich ist Bereka und hat die gleiche Wurzel wie das hebräische Wort für Segen. Sie können sich vorstellen, dass in Israel ein Teich ein Segen ist. Dasselbe Wort wird in Psalm 84, Vers 7 verwendet. Dort heißt es: Und Frühregen hüllt es in Segen, Bereka, was auch mit Frühregen füllt die Teiche übersetzt werden könnte. Das ist hochinteressant. Man beachte auch, dass es sich um den oberen Teich handelt. Das mit oberer übersetzte Wort ist dasselbe Wort, das mehr als 30 Mal für den Allerhöchsten verwendet wird. Dieses Wort wurde auch verwendet, um Melchisedek zu beschreiben, der Abraham bediente. Er war ein Priester Gottes des Höchsten. Der Segen Gottes des Höchsten entsprang am Ende der Wasserleitung, als Jesus in die Welt kam. Des Weiteren heißt es in unserem Bibeltext: an der Straße am Acker des Walkers. Eine Straße ist ein befestigter Weg, der etwas höher angelegt ist als das Gelände, das er durchquert. So sollen Reisende saubere Füße behalten. Die geistliche Anwendung des Wortes Straße oder Weg wird aus Sprüche 16, Vers 17 klar. Der frommen Weg meidet das Arge. Diese Straße ist der Weg der Heiligkeit. Jesaja wird dieselbe Umschreibung in Jesaja 35, Vers 8 verwenden. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Diese hochinteressante Symbolik bezieht sich auf den, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der Psalmist schrieb in Psalm 84, Vers 6: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Mit anderen Worten, wohl dem, der den einen hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Man beachte auch, dass das Treffen am Acker des Walkers stattfinden sollte. Der Acker des Walkers war der Ort, an dem die Menschen ihre Wäsche erledigten. Es war sozusagen der Waschsalon der damaligen Zeit. Wenn wir das auf unser eigenes Leben anwenden, dann bedeutet es das Folgende. Wenn wir unser Leben gereinigt haben wollen, dann müssen wir uns an den Herrn Jesus Christus wenden. Er sprach, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Sie sehen also, es war kein Zufall, dass Gott Jesaja an diesen hochinteressanten Ort bestellt, um sich mit Ahas zu treffen. Dieser Ort beinhaltet eine wunderbare geistliche Bedeutung für uns. Gott fordert Jesaja auf, seinen Sohn Shea-Jashub mitzunehmen. Der Name ist für unsere Ohren etwas ungewöhnlich, aber nichts im Vergleich zu dem Namen seines zweiten Sohnes, der uns in Kapitel 8 begegnen wird. Shea-Jashub bedeutet, ein Rest soll zurückkehren. Was dabei interessant ist, Gott hatte schon immer einen Rest, der ihm treu blieb. Fahren wir nun mit den Versen 4 bis 9 fort. Sprich zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben samt Ephraim und dem Sohn Remalias und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeals. So spricht Gott der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remalias nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Soweit die Verse 4 bis 9. Der wesentliche Inhalt dieser Botschaft ist die Mitteilung an Ahas, dass er sich wegen des Bündnisses seiner beiden Feinde im Norden keine Gedanken zu machen braucht. Gott hat beschlossen, dass ihr Unterfangen ein Misserfolg sein wird. Das Problem liegt aber darin, wie Ahas dies erfahren, glauben und wissen kann. Denn er ist ein Skeptiker und ein Zweifler. Wie kann man ihn davon überzeugen, dass Jesaja die Wahrheit spricht? Nun, Gott hat noch nie von jemandem verlangt, etwas zu glauben, was nicht auf einem festen Fundament steht. Zu glauben bedeutet nicht, sich blind irgendwo hinzubegeben und zu sagen, ach, ich vertraue Gott. Das wäre schlichtweg dumm. Gott verlangt so etwas nicht von uns. So bringen wir zum Beispiel zu unserer Erlösung kein Lämpchen als Opfer dar, sondern unser Glaube beruht auf der historischen Tatsache des Todes, des Begräbnisses und der Auferstehung des Sohnes Gottes. Gott verlangt niemals von uns, einen Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Er verlangt von uns, dass wir etwas glauben und vertrauen, das auf einem festen Fundament steht und das das einzige Fundament ist. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, so heißt es im 1. Korintherbrief. Jeder ehrliche Mensch, der nicht glaubt, aber aufrichtigen Herzens nach Gott sucht, wird zu einem errettenden Glauben kommen. Es gibt Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die behauptet haben, dass sie nicht glauben können. Ich glaube nicht, dass diese Menschen ehrlich mit sich selbst sind. So erzählte mir ein junger Kerl in einer Großstadt, »Ach, ich will doch glauben, ich suche nach der Wahrheit.« Aber er lebte in wilder Ehe mit einem Mädchen und behauptete gleichzeitig, dass er nach der Wahrheit suchte. Tatsache ist, dass niemandem die Augen verbunden werden, es sei denn, er setzt sich selber die Augenbinde auf. Wenn ein Mensch Gott wirklich kennenlernen möchte und sein sündhaftes Leben aufgibt, dann wird Gott für ihn Realität werden. Das Problem liegt heutzutage darin, dass die meisten Menschen es mit Gott nicht ernst meinen. Und das ist auch in unserem Bibeltext die Krux an der Sache. Ahas meint es nicht ernst mit Gott. Das wird aus den folgenden Versen 10 und 11 deutlich. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Gott weiß, dass Ahas keinen Glauben hat, aber er ist bereit, dem König Glauben zu geben. Doch Ahas ist nichts als ein sich frommgebender Schwindler. Und von denen gibt es auch heutzutage mehr als genug. Hören Sie sich seine falsche Frömmigkeit an. Vers 12. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Ist das nicht rührend? Er hört sich echt nett an, aber er ist einer der größten Scheinheiligen der Bibel. Bei so etwas könnte einem glatt die Galle hochkommen, und ich bin mir sicher, dass Gott Ähnliches fühlt. Im Auftrag Gottes soll Jesaja den König Ahas zum Glauben rufen. Und damit Ahas glauben kann, bekommt er sogar die Chance, von Gott ein Zeichen zu fordern. Aber er lehnt dankend ab. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir erfahren, dass Jesaja dem Ahas ein Zeichen gibt, das er zwar zu seinen Lebzeiten nicht erfüllt sehen wird, das aber dennoch plötzlicher eintreten wird, als es sich Ahas vorstellen kann. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.